Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Gespräch zum Thema seltene Erkrankungen. Am Mikrofon ist für euch Philipp, Arzt aus der Amboss Redaktion. Wer im Studium gerne Dr. House geschaut hat, der kennt das vielleicht. Man ging am nächsten Tag völlig begeistert von all dem neuen Wissen auf die Station und überall wollte man plötzlich nur noch das hereditäre Pheochromozytom-Paragangliom-Syndrom diagnostizieren, statt an den ganz normalen, essentiellen Bluthochdruck zu denken. Die Sprüche, die man dann zu hören bekam, die kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Häufig ist es häufig und selten ist es selten zum Beispiel. Oder wenn du Hufgetrappel hörst, dann sind es wahrscheinlich Pferde und keine Zebras. Das wollte man damals natürlich überhaupt nicht hören, aber meistens waren diese Sprüche schon angebracht. Epidemiologische Daten sind und bleiben eben außerordentlich wichtig bei der Diagnosefindung und ein gesunder Blick aufs Wesentliche ist bei all dem Zeitdruck, den man in Klinik und Praxis hat, einfach unerlässlich. Aber was, wenn Seltenes insgesamt doch gar nicht so selten ist? Und sind es vielleicht manchmal doch Zebras, deren Hufgetrappel man da gerade hört? Der 29. Februar ist der seltenste Tag in unserem Kalender und daher auch Tag der seltenen Erkrankungen. Wenn nicht gerade Schaltjahr ist, fällt dieser Tag auf den 28. Februar. So auch in diesem Jahr und wir wollen diesen Tag zum Anlass nehmen, um über diese sogenannten seltenen Erkrankungen zu sprechen. Eins vorweg, in Klinik und Praxis begegnet man denen viel häufiger, als man es erwarten würde. Über die Schwierigkeit, seltene Erkrankungen zu erkennen, über die Versorgungslage in Deutschland und über ganz konkrete Tipps für den Umgang mit diesen Erkrankungen spreche ich mit Professor Martin Mücke, Facharzt für Allgemeinmedizin und Vorstandssprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen in Aachen. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Mücke, wenn Sie Hufgetrappel hören, an welches Tier denken Sie? Pferd oder Zebra?
Das kommt immer darauf an, wie laut diese Hufe vor der Tür sind. Bei mir sind es leider Zebras sehr häufig, aber natürlich sehe ich als Allgemeinmediziner auch die Pferde. Das macht es aber auch so spannend, dass man beide Welten sieht. Also 5% der Patienten in einer Praxis, in einer Haushaltspraxis, sind ja auch Patienten mit einer seltenen Erkrankung. Also sind durchaus auch die Zebras bei uns in der Praxis unterwegs.
5%, also die sind gar nicht so selten, diese seltenen Erkrankungen.
Genau, also vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, man spricht halt von der seltenen Erkrankung, wenn weniger als 5 von 10.000 Menschen an dieser Erkrankung leiden. Ja, also es gibt verschiedene Definitionen, aber das ist so für die Europäische Union die Zahl, die uns wirklich interessiert.
Was heißt das dann in konkreten Zahlen? Wie viele Menschen leiden in Deutschland an einer seltenen Erkrankung?
Naja, wir haben sicherlich auch eine große Dunkelziffer, aber wir gehen von ungefähr 4 Millionen Betroffenen in Deutschland aus.
Das sind ja immense Zahlen. Wie viele seltene Erkrankungen gibt es denn, dass die zusammengerechnet so viele Menschen betreffen?
Also in Deutschland spricht man von 5.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen, die so bekannt sind. Vor allen Dingen natürlich genetische Erkrankungen.
Das heißt, die ganzen Zebras zusammen sind dann eine ziemlich große Herde, die man auch in der Hausarztpraxis häufiger mal sieht.
Also wenn man das zusammenzählt, die Betroffenen in Deutschland, sind das mehr oder genauso viel wie die großen Volkskrankheiten wie Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen, KHK. Das ist vergleichbar, muss man schon sagen, nur sie kommen halt selten vor. Sie sind so viel, es sind so viele verschiedene seltene Erkrankungen natürlich auch. Und ja, deswegen gibt es natürlich auch noch keinen Facharzt für seltene Erkrankungen in dem Sinne. Aber da könnte man ja auch mal drüber nachdenken.
Das wäre auf jeden Fall spannend. Also hohe Relevanz für Klinik und auch für Praxis. Sie haben es jetzt schon angesprochen, es gibt keinen Facharzt für seltene Erkrankungen. Wie wird man denn Spezialist für seltene Erkrankungen? Können Sie uns da vielleicht einen kurzen Blick in Ihren Lebenslauf gewähren?
Also bei mir war das ganz kurios, muss man sagen. Ich bin eigentlich in die seltenen Erkrankungen reingerutscht. Ich wollte immer im Bereich der Anästhesie was machen, habe dann meine Liebe zum Allgemeinmediziner-Dasein gefunden und wurde dann ganz spontan in meiner Zeit in der Uniklinik Bonn gefragt, ob ich nicht die Ambulanz für Patienten ohne Diagnose als Allgemeinmediziner mit betreuen und aufbauen möchte. Und so bin ich dann halt bei den seltenen Erkrankungen geblieben und habe dann 2019 die Möglichkeit bekommen, auch eine eigene Abteilung für seltene Erkrankungen in Bonn aufzubauen.
Und dort kommen jetzt Patienten hin und Patientinnen, die keine Diagnose haben oder wie läuft das ab? Wie findet man sie?
Ja, man muss sagen, also die Zentren in Deutschland sind ja alle gleich aufgebaut oder fast gleich aufgebaut. Das setzt sich immer zusammen aus einem sogenannten A-Zentrum, das ist so die Dachstruktur. Und unter diesem A-Zentrum findet man viele verschiedene B-Zentren. Ich nenne es immer liebevoll Behandlungszentren. Das sind zum Beispiel Zentren für seltene neuromuskuläre Erkrankungen, Zentren für seltene Augenerkrankungen, seltene neurologische Erkrankungen auch. Also so hat jede Uniklinik natürlich auch ihre speziellen B-Zentren. Und das A-Zentrum sorgt dafür, dass die Patienten an den richtigen Ort gelotst werden. Also nicht nur am Standort selber, sondern auch standortsübergreifend. Also zum Beispiel jemand, der in Aachen anruft. Wenn wir hier keine spezielle Anlaufstelle für diesen Patienten haben, werden dann durchaus nach Bonn, Tübingen oder Köln oder wo auch immer hingeleitet. Auf A-Zentrumsebene gibt es verschiedene weitere Anlaufstellen. Also wir haben zum Beispiel in Bonn und auch in Aachen eine Ambulanz für Patienten ohne Diagnose. Das sind die Patienten, die nicht direkt einem Spezialbereich zugeordnet werden können. Und die gucken wir natürlich dann auch selber an und ordnen die ein.
Dann machen Sie sich also auf den Weg und starten Ihre Detektivarbeit. Was ist denn die seltenste von allen seltenen Erkrankungen, die Sie je identifiziert haben?
Also, es gibt ja so viele verschiedene seltene Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen, die gibt es vielleicht 11 Mal in Deutsch, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ja. Also es sind häufig verschiedene Stoffwechselerkrankungen einfach, die dann genetisch identifiziert werden und klassifiziert werden können. Und also es gibt so viele verschiedene, dass man das gar nicht sagen kann. Und auch bei diesen über 10.000 seltenen Erkrankungen sind viele dabei, wie ich gerade schon gesagt habe, wo es auch in der Literatur tatsächlich nur wenige beschriebene Fälle gibt.
Und andersherum gibt es seltene Erkrankungen, denen man dann in dem Zentrum relativ häufig begegnet?
Ja, also was wir häufig sehen, sind natürlich, also auch wieder im Bereich der Stoffwechselerkrankung oder seltene Muskelerkrankung, der Morbus Pompe, also eine seltene Muskelerkrankung, oder aber auch Stoffwechselerkrankungen wie der Morbus Fabry, kommen relativ häufig vor, muss man sagen. Aber natürlich jetzt auch vermehrt, weil man halt auch da mit spezifischen Tests, wie zum Beispiel Trockenblutkarten, auch tatsächlich viel und auf einem kurzen Dienstweg quasi die Diagnose stellen kann, ne?
Und wie sieht dann der Arbeitsalltag aus, wenn man so eine Diagnose stellt? Machen Sie es wie der schon erwähnte Dr. House und haben alle Erkrankungen im Kopf und diagnostizieren dann auf eigene Faust? Oder wie läuft das ab?
Überhaupt nicht. Also Dr. House wäre natürlich, ist ja immer so ein Vorbild, kennen wir natürlich auch alle. Ist ja auch eine schöne Serie, die wir alle lieben gelernt haben, gerade die, die sich für den Medizinerweg entschieden haben. Aber das läuft bei uns natürlich anders ab. Also wir bekommen Anfragen von Patienten im Zentrum. Das ist meistens schriftlich, dass quasi eine Patientenschilderung geschickt wird. Die gucken wir uns an, um zu gucken, ist das überhaupt was für unser Zentrum? Und dann, wenn wir sagen, ja, das ist was für unser Zentrum, dann fordern wir alle Unterlagen vom Patienten an. Da kommen dann tatsächlich ja, hunderte von Seiten Text oder auch Bildmaterialien. Also wir hatten das mal so untersucht gehabt, auch im Zentrum, wo wir mal die ganzen Akten gewogen haben. Und da muss man schon sagen, das sind teilweise über 1 Kilo, was da an Papier zusammenkommt pro Fall im Durchschnitt. Ne? Und das ist ja schon eine Menge. Und das wird dann entsprechend aufgearbeitet erstmal und eine sogenannte Kasuistik erstellt. Und diese Kasuistik wird dann in einer interdisziplinären Fallkonferenz vorgestellt und dann von Neurologen, Rheumatologen, Internisten, ja, Allgemeinmediziner, Humangenetiker, also sind breit aufgestellt, dann besprochen und dann entsprechende Empfehlungen gegeben. Meistens ist es dann so, dass dann einer der Fachkollegen sagt, ja, das ist was aus meinem Bereich, den Patienten möchte ich in meiner Ambulanz sehen. Wenn keiner hier schreit, dann bleibe ich übrig und gucke mir dann den Patienten dann bei uns in unseren Behandlungsräumen an, führe nochmal längere Gespräche auch mit dem Patienten. Und ja, das ist auch ganz interessant, weil da häufig ganz, ganz andere Aspekte dann nochmal zutage kommen, als die, die tatsächlich da auf dem Papier uns zugestellt wurden.
Was stellt denn dann auf dem Weg, also mal angenommen, wir zeichnen jetzt so einen Weg nach, bis man zu Ihnen in der interdisziplinären Fallkonferenz ist, was stellt denn für Menschen mit einer seltenen Erkrankung das größte Problem dar?
Also häufig, dass nicht ernst genommen werden. Also das sind ja fast alles Drehtürpatienten. wenn es ins Erwachsenenalter geht. Also 75% der Fälle oder der seltenen Erkrankungen treten ja bereits in der Kindheit auf und werden dann natürlich von erfahrenen Pädiatern frühzeitig auch erkannt. Die, die aber dann durchs Raster fallen oder dann erst im Erwachsenenalter tatsächlich Symptome entwickeln, die haben häufig einen sehr, sehr langen Weg. Das kann zwischen 10 und 30 Jahre sein tatsächlich. Also wirklich lange, eine lange Zeit, wo dann natürlich auch viele Arztkontakte waren, Arztwechsel da gewesen sind. Das sind auch Patienten, die man nicht unbedingt immer in seiner Praxis haben möchte, weil sie einfach aufwendig sind und natürlich auch sehr, sehr schnell in die Psychosomatik-Ecke gedrängt werden. Das ist auch so das große Problem, die Unterscheidung zwischen einem Patienten mit einer seltenen Erkrankung und einem Patienten mit einer psychosomatischen Störung, weil beide Erkrankungen sehr heterogen sind. Seltene Erkrankungen betreffen häufig viele Organsysteme und machen es dadurch natürlich auch schwer zu klassifizieren. Auf der anderen Seite, die psychosomatischen Patienten haben häufig auch sehr heterogene Beschwerden. Und das versuchen wir so in einem ersten Weg dann für uns zu sortieren und auch für den Patienten zu sortieren.
Vielleicht können wir nachher auf die Psychosomatik, auf die Schnittstelle seltene Erkrankung Psychosomatik noch mal ein bisschen genauer eingehen, wenn es auch um konkrete Tipps geht für Hörerinnen und Hörer. Wenn jetzt so ein Patient 30 Jahre Diagnose-Odyssee hinter sich hat, dann kann ich mir vorstellen, dass der auch ziemlich bedient ist. Der hat wahrscheinlich vom medizinischen System schon ziemlich die Nase voll. Haben Sie da mit sehr enttäuschten Menschen zu tun?
Ja, also manchmal sitzen die dann in meiner Sprechstunde und sagen, Sie sind jetzt aber tatsächlich der letzte Arzt, zu dem ich gehe, und dann ist es das auch. Das hört man sehr, sehr häufig. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Also es werden häufig Fehldiagnosen gestellt, es werden manchmal auch Operationen durchgeführt, die einfach nicht notwendig sind, also und dann zu iatrogenen Schädigungen natürlich führen und auch nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und dann natürlich auch immer dieser Punkt, Sie haben nichts, das ist eine psychosomatisch-psychiatrische Störung, und da kämpfen die meisten Patienten einfach ja sehr mit, dieses nicht ernst genommen werden. Und da muss man dann im ersten Schritt erstmal anfangen, da wieder Vertrauen aufzubauen und den Patienten an die Hand zu nehmen und zu zeigen, hier gibt es noch eine Möglichkeit der weiteren Diagnosestellung und wir nehmen sie ernst. Ein weiteres Problem ist dann natürlich dann auch, dass wir selber ja auch nicht eine Diagnose versprechen können. Das ist auch immer der wichtigste Satz, den ich dem Patienten am Anfang sage. Wir können ihnen nichts versprechen. Und wenn man das, glaube ich, einmal gerade gerückt hat, dann sind die Patienten auch sehr froh und lassen sich dann auch an die Hand nehmen und machen den Weg zur weiteren oder den weiteren Diagnoseschritt dann mit. Ne?
Und wenn jetzt diese interdisziplinäre Fallkonferenz getagt hat, dann habe ich das so verstanden, wenn jetzt die RheumatologInnen und die NeurologInnen nicht schreien, hier, der gehört zu mir oder die, dann kommen die zu Ihnen. Wie stellen Sie denn dann die seltene Diagnose? Weil um die diagnostizieren zu können, muss man ja wahrscheinlich schon mal davon gehört haben, oder?
Also wir gucken uns erstmal an, was ist an Diagnostik gemacht worden. Das ist ein Puzzeln. Häufig ist es so, dass die Diagnose irgendwo schon mal im Kopf war bei einem Arzt oder einer Ärztin, und dann wurde das Ganze dann schon mal als Verdachtsdiagnose geäußert. Dann wird sie aber wieder verworfen, weil danach nicht mehr geguckt wird oder die diagnostischen Schritte nicht gemacht wurden. Und da muss man ganz explizit nochmal in die Befunde reingucken, die zusammensetzen und gucken, was ist denn tatsächlich schon gemacht worden und was nicht. Und dann fangen wir an zu komplettieren. Häufig ist es aber tatsächlich die Anamnese, die den richtigen Weg bahnt. Und bei uns im Zentrum ist es so, dass wir uns mindestens 1,5 Stunden mit dem Patienten auseinandersetzen, also im persönlichen Gespräch, und dann nochmal eine ganz, ganz ausführliche Anamnese. Also wir fragen alles ab. Familienanamnese, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir leuchten die Kindheit tatsächlich auch nochmal, weil da, wenn man da ganz spezifische Fragen stellt, wie zum Beispiel, hatten Sie schon immer Probleme beim Sport in der Kindheit? Oder kommen Sie gut aus der Hocke hoch? Ne, so ganz einfache Fragen. Also dann kommt man dem auch richtig auf die Spur.
Und wenn Sie dann eine Diagnose gestellt haben, verschreiben Sie dann Medikament und gut ist. Gibt es denn für diese seltenen Erkrankungen überhaupt Medikamente?
Es gibt immer mehr Medikamente, muss man sagen. Also die Orphan Drugs, die haben ja ganz andere Pfade der Zulassung. Die haben verkürzte Zulassungswege. Und auch die Pharmaindustrie hat natürlich ihre Vorliebe für die seltenen Erkrankungen gefunden, alleine weil es einfache Zulassungsprozesse oder vereinfachte Zulassungsprozesse gibt, aber auch weil die seltenen Erkrankungen ja ein gutes Aushängeschild auch für die Pharmaindustrie natürlich ist, ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, für viele seltene Erkrankungen lohnen sich Therapien einfach für die Pharmaindustrie nicht und deswegen werden sie auch nicht ja, weiter beforscht, muss man sagen. Man kann aber, wenn man eine Diagnose stellt und weiß, die und die Erkrankung liegt vor, kann man natürlich auch symptomorientiert behandeln. Und das bringt häufig auch schon dem Patienten eine deutliche Erleichterung.
Orphan Drugs, vom englischen Orphan, Waisenkind. Diese Medikamente haben ein Alleinstellungsmerkmal, und zwar diesen vereinfachten Zulassungsweg, wie Sie sagen. Und den gibt es, damit Pharmafirmen überhaupt einen Anreiz haben, so einen winzigen Markt zu beforschen.
Genau, so ist es. Und das ist ja ein Verfahren, was halt jetzt auch immer mehr und mehr kommt, ne? Dass man da guckt, dass man Therapien für die seltenen oder für die Waisen in der Medizin zur Verfügung stellt. Das geht ja bis hin zu den Gentherapien, die jetzt zum Beispiel bei den seltenen Muskelerkrankungen auch eingesetzt werden können, ne?
Jetzt habe ich letzten Monat etwas gelesen, und zwar hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen eine Auswertung zu den Orphan Drugs veröffentlicht. Und der Leiter dieses Instituts, Jürgen Windeler, der fordert darin, dass es an der Zeit sei, das Privileg des Zusatznutzens für die Orphan Drugs abzuschaffen. Und das begründet er mit Zahlen. Zur Erklärung: Orphan Drugs müssen erst, nachdem sie 50 Millionen Euro Jahresumsatz überschritten haben, eine reguläre Nutzenbewertung durchlaufen. Davor wird ihnen zumindest so eine Art fiktiver Nutzen unterstellt. Von den Orphan Drugs, die die 50 Millionen überschritten haben, da wurde dann eine nachträgliche Nutzenbewertung gemacht, und da zeigten mehr als die Hälfte, nämlich 54%, keinen Zusatznutzen. Demgegenüber stehen 22%, die einen beträchtlichen Nutzen zeigten. Der Leiter des Instituts sieht das kritisch und meint, sind die Orphan Drugs erstmal auf dem Markt, ändert sich nichts mehr an ihrem Renommee, auch dann nicht, wenn eine nachträgliche Bewertung keinen Zusatznutzen ergeben hat. Das Privileg soll seiner Meinung nach also abgeschafft werden. Wie schätzen Sie diese Sonderstellung ein? Würden Sie Herrn Windeler in seiner Forderung widersprechen?
Er hat natürlich recht in einer Weise, ne? Also auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man das Privileg komplett abschaffen würde, würden auch weniger Medikamente in dem Bereich entwickelt werden. Und das kann tatsächlich ein Riesenproblem darstellen, gerade für verschiedene Patientengruppen mit den seltenen Erkrankungen, ne? Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, wenn es bestimmte Medikamente auf dem Markt gibt für seltene Erkrankungen, versuchen natürlich auch Pharmaunternehmen, diese seltenen Erkrankungen vermehrt zu finden. Und dadurch ändern sich vielleicht auch Zustände, ne? Also was ich festgestellt habe, dass zum Beispiel, wenn man diese Trockenbluttests einsetzt, für die Fabry-Diagnostik meinetwegen, dass wenn da viel gescreent wird, findet man natürlich auch viel. Und da sind natürlich dann auch so Varianten unklarer Genese, ja, da mit darunter. Und da muss man dann halt schauen, ob die jetzt wirklich auch in die Gruppe gehören, die tatsächlich dem Medikament zugeführt werden sollten, ne? Also das sind schwierige Diskussionen, die da geführt werden. Und ich glaube, ja, ich als Nicht-Pharmakologe kann das auch nicht so wirklich beantworten. Aber ich sehe es auf der einen Seite sehr kritisch, genauso wie mein Kollege. Aber auf der anderen Seite überwiegt, glaube ich, der Nutzen schon.
Wie sehen die Patienten das und die Patientinnen?
Naja, die Patienten, die sind einfach froh, wenn es eine Therapie auch gibt, ne? Also auch wenn die Chance einer Heilung oder einer Symptomkontrolle nur gering ist, gehen die das natürlich mit ein, diese Risiken. Und deswegen, ja, es ist schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite, wenn sie gar keine Möglichkeiten der Therapie haben, und auf der anderen Seite vielleicht eine Therapie, die einen geringen oder, also wo die Chance einfach gering ist, dass es eine Heilung oder eine Symptomkontrolle bringt.
Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, dass auch Gentherapie bereits in die therapeutischen Optionen der seltenen Erkrankungen hineindrängt. Mhm. Häufig führen ja genetische Störungen zu seltenen Erkrankungen und mittlerweile kann man durch Next Generation Sequencing Technologien ein komplettes menschliches Genom innerhalb eines Tages sequenzieren. Mhm. Und dabei werden ja auch immer wieder neue, weitere seltene Erkrankungen identifiziert, die manchmal ja auch nur in einer einzigen Familie auf der ganzen Welt vorkommen. Mhm. Welche Rolle spielen diese DNA-Sequenzierungen jetzt und vor allem, wie schätzen Sie es zukünftig ein? Was kommt da auf uns zu?
Na, das Schöne an dem Next Generation Sequencing ist einfach, dass man ja auch große Mengen bearbeiten kann oder Analysen machen kann, was man früher ja mit der Sanger-Sequenzierung beispielsweise gemacht hat. Das war ja sehr zeitaufwendig und jetzt kann man viele Patienten in der kurzen Zeit auch analysieren. Und Sie haben es gerade auch schon gesagt, also je mehr man natürlich analysiert mit diesen Systemen, desto mehr Erkrankungen finden wir natürlich auch. Dann kann man auch gleich die Frage stellen, gibt es nicht unter den häufigen Erkrankungen auch viele kleine seltene Erkrankungen? Wenn wir jetzt da immer mehr einsteigen, werden natürlich da auch mehr Erkenntnisse auftreten. Vielleicht gibt es demnächst nur noch seltene Erkrankungen, weil diese Analysen einfach zeigen, dass zum Beispiel Diabetes eine bestimmte genetische Variante hinterliegt, ne? Oder verschiedene Varianten dahinter liegen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich habe da in dem Bereich jetzt nicht so, bin ja kein Humangenetiker, aber das wäre ja einfach mal eine These, die man auch so aufstellen könnte. Auf der anderen Seite bringt uns das NGS natürlich viel, viel schneller weiter. Also wir können zum Beispiel in den Zentren für seltene Erkrankungen durch diese Verfahren schneller Diagnosen stellen. Das war vorher schwierig, weil natürlich auch das Problem der Finanzierung der NGS eine große Rolle spielt. Und ja, das ein Verfahren ist, das sehr, sehr teuer ist, wo die Krankenkassen direkt abgewunken haben und gesagt haben, nee, das machen wir gar nicht. Aber jetzt gibt es halt entsprechende Selektivverträge, die jetzt auch ganz frisch unterschrieben wurden an verschiedenen Standorten. Und die ermöglichen es den Patienten, nachdem sie eine interdisziplinäre Fallkonferenz durchlaufen haben und da entschieden wurde, ja, das ist ein Patient fürs NGS, wo man eine Exom-Diagnostik macht, dass sie das dann auch entsprechend von den Krankenkassen bezahlt bekommen.
Und dann werden zukünftig alle Menschen sequenziert, bei der U1 schon, oder wie wird das ablaufen?
Ja, ich glaube, dass man sich dem nicht verschließen werden kann. Also es wird wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass dieses Verfahren auch irgendwie in die Regelversorgung reinlaufen wird. Je billiger es wird, desto mehr wird es natürlich auch genutzt werden. Die Frage ist, ob man alles wissen möchte. Ne?
Jetzt gibt es neben diesen seltenen genetischen bedingten Erkrankungen ja auch sehr seltene Krebskrankheiten oder sehr seltene Infektionskrankheiten. Mhm. Begegnen Sie denen auch regelmäßig? Wie ist das hier in Deutschland?
Ja, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Man muss sagen, es gibt seltene Erkrankungen, die sind bei uns in Deutschland selten, auch von den Infektionserkrankungen, also Malaria, Dengue und sowas. Das sieht man hier ja nicht in der Regel. Und in anderen Ländern ist es einfach Standard. Und auch durch den Flugverkehr beispielsweise, durch den Warentransport werden natürlich auch verschiedene Erreger nach Deutschland gebracht oder nach Europa gebracht und können sich hier ausbreiten bzw. Menschen können sich daran infizieren. Das kann zum Beispiel bei der Malaria sein, dass zum Beispiel die Larven transportiert werden über Autoreifen oder über im Gartenbau meinetwegen über Töpfe oder so, die aus dem Ausland kommen. Und das sieht man natürlich auch. Und auch diese Form ist nach der Definition der seltenen Erkrankung, haben wir vorhin drüber gesprochen, auch eine seltene Erkrankung.
Also eine regionale Komponente ist da durchaus wichtig, denn die Malaria ist ja sehr, sehr häufig auf der Welt.
Genau, ja. Eine regionale Komponente spielt da eine Rolle. Auf der anderen Seite natürlich auch durch die Migration sehen wir auch ganz andere Erkrankungen. Auch zum Beispiel das Mittelmeerfieber sieht man in anderen Ländern ja sehr, sehr häufig. Da ist vielleicht auch der Allgemeinmediziner vor Ort in diesen Ländern, der sieht diese Patienten und sagt, ja, das ist ja familiäres Mittelmeerfieber, aber das geübte Auge in Deutschland fehlt dann vielleicht. Und da muss man vielleicht dann auch in der Niederlassung mal um die Ecke denken und an solche Themen denken.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, im Amboss-Blog, da gibt es jeweils einen Artikel zur Malaria-Prävention und auch einen Artikel zur Sichelzellkrankheit, die zukünftig wohl auch in Deutschland aufgrund der Migrationsbewegungen häufiger vorkommen wird. Die Links packen wir euch in die Shownotes.
Kann ich sehr empfehlen. Also wir gucken auch häufiger mal auf Amboss, wenn wir nicht weiter wissen, und gucken uns die Texte gerne da auch mal an.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. So, jetzt haben wir gesprochen über Diagnostik, über auch schon Therapien, wie sie stattfinden können in den A-Zentren, also in sehr spezialisierten Zentren. Jetzt wollen wir mal gucken, wie läuft das denn in der Breite mit den seltenen Erkrankungen. Mhm. Wir sind in einer Hausarztpraxis, so ein Patient, wie Sie ihn beschrieben haben, kommt, war davor schon vielleicht bei 20 anderen Hausärzten und Spezialisten, legt Ihnen da 1 Kilo Akten auf den Tisch und sagt, bitte finde raus, was ich habe. Da haben Sie schon angesprochen, ist die Schnittstelle zur Psychosomatik relativ häufig gegeben. Und auch das habe ich gelesen. Ich habe ein bisschen geguckt in Internetforen von verschiedenen seltenen Erkrankungen. Da berichteten ganz viele PatientInnen, zunächst eine psychosomatische Diagnose bekommen zu haben, bevor dann die seltene Erkrankung gefunden wurde. Mhm. Was können denn jetzt Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung machen, wenn sie den Verdacht auf eine psychosomatische Diagnose haben, jetzt aber vielleicht unseren Podcast gehört haben und denken, ist das vielleicht doch eine seltene Erkrankung?
Also das ist ganz, ganz wichtig bei den seltenen Erkrankungen. Patienten, die lange mit einer chronischen Erkrankung rumlaufen, entwickeln natürlich auch psychische Beschwerden. Das geht einfach Hand in Hand. Ja? Also man hat eine Belastung im familiären Umfeld, man hat eine Belastung auf der Arbeit dadurch vielleicht, auch finanzielle Probleme, die entstehen können. Und das belastet natürlich auch den Patienten oder die Patientin. Und ja, das darf man einfach nicht außer Acht lassen, also dass da auch Side-Effekte auftreten können. Wenn man dann einen Patienten hat, wo man sich selber nicht sicher ist, jeder Mediziner hat ein Gespür dafür und kann das vielleicht auch einordnen, dass man sagt, hier, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, dann würde ich tatsächlich auch den Kontakt mit einem Zentrum für seltene Erkrankungen aufnehmen und diesen Patienten dann nochmal vorstellen. Es gibt verschiedene Projekte, die jetzt in den Zentrum für seltene Erkrankungen laufen, wo man halt die Diagnostik mit einem somatischen Arzt und einem Psychosomatiker dann parallel laufen lässt. Also beide gucken sich die Patientin oder den Patienten an und bewerten das von ihren beiden Warten. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Konzept. Ich würde nie einen Patienten, wo ich mir nicht sicher bin, ob das eine psychosomatische oder eine somatische Störung ist, direkt in die Psycho-Ecke stellen. Dann lieber nochmal einen Experten vorstellen. Es gibt ja auch an den Unikliniken, auch in den psychosomatischen Bereichen, Ambulanzsprechstunden, wo die Patienten gesehen werden können und dann eingeschätzt werden können. Aber dann hat ein Fachexperte nochmal drauf geguckt.
Dieses Konzept, das klingt ja spannend mit psychosomatischer Medizin und seltener Erkrankung gleichzeitig. Wird das denn schon irgendwo umgesetzt?
Ja, das ist ein Projekt, das über den Innovationsfonds gefördert wird. Das nennt sich ZSE Duo. Und da ist zum Beispiel Aachen auch ein Standort, der mitgemacht hat. Jetzt sind wir gerade in der Auswertephase und werden das demnächst auch publizieren. Und da sind auch ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. Und dann hoffen wir, dass das Ganze natürlich dann auch irgendwann in die Regelversorgung übergeht. Also, dass wir festlegen können, dass eine Psychosomatikerin und ein Internist meinetwegen oder ein Humangenetiker zusammen die Patienten angucken.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Was für Schlagwörter müssen wir dann eingeben, wenn wir die Publikation finden wollen?
Ich glaube, Psychosomatik, seltene Erkrankung, dann stößt man sofort auf die Literatur dazu.
Alles klar, da werde ich dann auch mal selbst schauen. Da bin ich ja schon gespannt. Wo ziehen Sie denn selbst die Trennlinie? Was machen Sie denn, wenn Sie keinen Anhalt für eine somatische Erkrankung finden? Denken Sie dann eher, vielleicht ist das eine seltene Erkrankung, die ich noch nicht kenne oder die noch überhaupt niemand kennt? Oder sagen Sie dann doch, nee, jetzt glaube ich, ist eher die psychosomatische Medizin an der Reihe?
Also ich sage dem Patienten immer, beides gehört zusammen, die Diagnostik in beiden Bereichen. Also ich finde es schwierig, wenn ein Patient sich nur auf das Somatische einschießt und sagt, hier, das muss irgendwie was Körperliches sein, und dann eine psychosomatische Diagnostik komplett ablehnt. Da ziehe ich für mich selber schon die Trennlinie, weil dann kann ich den Patienten auch nicht behandeln oder weiter diagnostizieren, weil der Patient muss sich dafür offen zeigen. Mhm. Es ist schwierig, dann tatsächlich da eine klare Trennlinie zu setzen. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel nennen. Wir beschäftigen uns ja auch mit der künstlichen Intelligenz in der Diagnosefindung und haben da ganz spannende Projekte, die wir da gerade durchführen. Ein Projekt ist mit dem Lorenz Grigol, mein Nachfolger in Bonn, selber Pädiater, und der beschäftigt sich mit dem Bereich Fragebogen und künstliche Intelligenz. Und er hat da verschiedene Selbsthilfegruppen aufgesucht mit Patienten mit seltenen Erkrankungen. Die haben einen Fragebogen ausgefüllt und so haben sich dann über die KI Fragebogenmuster entwickelt. Und die KI kann unterscheiden zwischen Patienten mit einer häufigen und einer seltenen Erkrankung und kann auch Gruppen von seltenen Erkrankungen mittlerweile unterscheiden. Also es gibt auch verschiedene Publikationen. Aber wo das System tatsächlich noch nicht gut ist oder versagt teilweise auch, ist die Unterscheidung zwischen einem seltenen Patienten und einem Patienten mit einer psychosomatischen Störung. Also das ist auch ein tolles Ergebnis, klar für eine Studie, aber zeigt halt auch das Dilemma, in dem die Fachärztinnen und Fachärzte sind, weil sie ja selber das vielleicht auch gar nicht so gut unterscheiden kann. Wenn KI das auch nicht kann, ist es müssen wir vielleicht auch nochmal andere Red Flags definieren. Mhm. Und da wird natürlich auch bei uns an den Zentren jetzt die Forschung in den nächsten Jahren hingehen, da eine bessere Unterscheidung zu finden.
Aber dann ist es im Moment noch ganz gut, dass die KI noch nicht das Zentrum für seltene Erkrankungen leitet, sondern im Moment nur diagnostisch unterstützt.
Ja, vielleicht schaffe ich das noch dann vor der Rente. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, die nächsten 25, 30 Jahre. Vielleicht mit meinem Abgang an dem Zentrum oder im Institut wird dann die KI übernehmen und den Lehrstuhl leiten.
Sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal zurück in die Hausarztpraxis gehen, also habe ich so verstanden, in diesem diagnostischen Dilemma, seltene Erkrankung, psychosomatische Erkrankung, da stecken Sie auch manchmal in einem Typ-A-Zentrum selbst drin und KollegInnen, die sich in diesem Dilemma vielleicht befinden, sollen sich dann ruhig mal melden und die Befunde zuschicken.
Genau, also frühzeitig Kontakt aufnehmen. Das ist in jedem Zentrum eigentlich der gleiche Ablauf. Es gibt eine Koordinatorin oder ein Koordinator. Es gibt ein Kontaktformular, wo man ganz einfach dann auch mit den Kollegen in Kontakt treten kann und sein Anliegen schildern kann und dann wird der Prozess gestartet. Auf der anderen Seite gibt es ganz tolle Projekte wie den SE-Atlas.
SE für seltene Erkrankungen nehme ich an.
Genau. Und da kann man dann natürlich auch die richtige Anlaufstelle direkt heimatnah finden. Also das Zentrum für seltene Erkrankungen heimatnah. Wir haben mittlerweile 32 Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland. Aber natürlich auch, wenn ich mir schon sicher bin, das ist eine Erkrankung aus dem Bereich der seltenen Muskelerkrankung meinetwegen, finde ich auch vor Ort die entsprechende Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner in der Region.
Auch da setzen wir einen Link in die Shownotes, dass man da einfach draufklicken kann und am besten auch weiß, welche Zentren habe ich denn hier bei mir in der Praxis in der Nähe, wo ich mich hinwenden kann. Noch eine Frage zu dem Thema fände ich ganz spannend. Sollen denn vielleicht PsychosomatikerInnen eine Zusatzausbildung seltene Erkrankungen machen?
Also da arbeiten wir gerade dran, halt einen Weiterbildungspfad zu entwickeln für interessiert Ärztinnen und Ärzte. Zum Beispiel am Standort Aachen wollen wir ein Rotationsmodell aufbauen gerade, wo angehende Fachärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin diese Rotation direkt in der Klinik im Zentrum für seltene Erkrankungen durchlaufen können und dadurch natürlich auch den Kontakt mit den Internisten haben, mit den Neurologen, mit den Humangenetikern. Also eine ganz breite Ausbildung, aber auch super interessant. Und das Ganze findet natürlich auch in einer Ambulanzstruktur statt. Also man sieht da natürlich auch die häufigen Erkrankungen, also die Allgemeinmedizin fällt nicht hinten runter, sondern sie wird komplettiert, einfach weil diese 5% der seltenen Erkrankungen dann besser auch im Kopf bleiben. Ne? Und es ist natürlich super spannend. Also vielleicht schaffen wir es auch in den nächsten Jahren, eine Spezialisierung für die seltenen Erkrankungen zu entwickeln. Oder vielleicht auch, das wäre ja so mein Traum, auch noch zum Ende der Karriere, das wird wahrscheinlich dann noch die 30 Jahre dauern, den Facharzt für seltene Erkrankungen zu entwickeln. Ist halt schwierig, ne, weil es so viele verschiedene Bereiche auch einfach tangiert. Also jede Facharztgruppe hat ihre seltenen Erkrankungen. Und die alle zu lernen, ist, glaube ich, schwierig. Aber man kann ja mal anfangen. Wenn man jeden Tag eine seltene Erkrankung sich durchliest, schafft man das vielleicht, dann am Ende der Arztkarriere diese über 10.000 seltenen Erkrankungen dann mal wenigstens gelesen zu haben. Und ich kann nur sagen, das sind halt sehr, sehr viele interessante Erkrankungen dabei. Zum Beispiel gibt es das Syndrom der unkämmbaren Haare, auch ganz interessant. Das sind Menschen, die einfach wirklich sich nicht die Haare kämmen lassen können. Ja, das wird dann immer diese Curly Hairs, ja, die sich dann entwickeln. Ja, das ist für Patienten tatsächlich auch, kann belastend sein. Ja, also das Aussehen spielt ja auch schon eine Rolle. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so eine relevante Erkrankung, dass ich sagen würde, ja, da muss man unbedingt eine Therapie entwickeln, aber das sei dahingestellt. Da gibt es zum Beispiel in Bonn eine Humangenetikerin, Frau Beetz, die sich mit seltenen Haarerkrankungen beschäftigt. Also es gibt ganz spannende Bereiche, in denen man sich forschungsmäßig und klinisch ausleben kann.
Das scheint mir auch so. Das Projekt zur Weiterbildung, das Sie gerade initiieren, ist aber noch in der Mache.
Ja, also das ist tatsächlich auch ein Problem. Also kann man auch hier nochmal ansprechen. Seltene Erkrankungen sind sehr, sehr, sehr schlecht finanziert. Also das ist auf der einen Seite für die Weiterbildung ein Problem. Ja, also die Leute dann entsprechend dann auch in der Rotation weiter zu finanzieren. Da bin ich jetzt gerade dran, Kontakt aufzunehmen. Es gibt ja gerade für die Allgemeinmedizin tolle Fördermaßnahmen momentan und wir sind ja alle daran interessiert, auch viele Allgemeinmediziner in Deutschland auszubilden. Und da gibt es ja auch Finanzierungsprojekte und vielleicht finden wir da auch für diese Rotation jetzt eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite aber auch die Finanzierung in der Niederlassung. Also diese Patienten, über die wir hier sprechen, die sind einfach sehr, sehr teuer. Ja, weil sie einfach sehr häufig in die Praxis kommen und ja, diesen Drehtürmoment mitbringen. Ja, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen wissen, ein Chroniker bringt zwischen 47 und 57 Euro im Quartal. Mhm. Und wenn der dann mehr als zweimal im Quartal kommt, dann ist das fast nicht zu stemmen. Und wenn man dann noch überlegt, man muss die Freizeit aufbringen, die großen Unterlagen durchforsten, dann wird es einfach schwierig, das umzusetzen. Deswegen plädiere ich einfach dafür, fördert die sprechende Medizin, weil die hilft uns auch bei den seltenen Erkrankungen weiter und fördert die Ausbildung, weil unsere Studentinnen und Studenten sind die Ärzte von morgen und wenn die frühzeitig an die seltenen Erkrankungen rangeführt werden, dann ist auch den seltenen Erkrankungen geholfen, weil wahrscheinlich viel schneller auch die Diagnose gestellt werden kann.
Jetzt sind die seltenen Erkrankungen im neuen Koalitionsvertrag auch verankert. Allerdings, ich habe mir das angeschaut, jetzt ohne spezifische Forderungen. Wissen Sie, was da passieren soll?
Ja, es werden jetzt tatsächlich Gelder zur Verfügung gestellt, um Projektideen und auch die Versorgungspfade besser aufzubauen. Also wir sind ja auch unter den Zentren vernetzt. Zum Beispiel gibt es das Netzwerk NRW, also ZSE NRW nennt sich das. Und es gibt natürlich auch die übergeordnete AG der Zentren für seltene Erkrankungen. Und hier unterhalten wir uns natürlich auch, wie können wir die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen verbessern. Und da gibt es verschiedenste Projektideen, auch zum Thema Digitalisierung, also auch die Hinweise auf die seltene Erkrankung zu verstärken. Und ich denke, dass da halt auch der Koalitionsvertrag hinzielt, diese Projekte dann zu unterstützen. Aber vielleicht haben wir darüber auch die Möglichkeit, die Weiterbildung noch zu verbessern für die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Das wäre sehr wünschenswert. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt über seltene Erkrankungen hört oder sich vielleicht auch zum Tag der seltenen Erkrankungen damit beschäftigt, dass man sich als Niedergelassener oder als niedergelassener Arzt fragt, was kann ich denn jetzt konkret tun, um die Versorgungslage zu verbessern? Was kann man denn konkret tun?
Ja, auf der einen Seite bieten wir natürlich auch Weiterbildungsmaßnahmen, CME-Programme an. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit für Interessierte, sich auch an den interdisziplinären Fallkonferenzen zu beteiligen und damit dann auch CME-Punkte einzusammeln. Zum Beispiel Bonn macht das mit einer Montagskonferenz. Und da muss man sich natürlich dann auch erstmal legitimieren für. Also da kann nicht jeder mitmachen. Also es ist auch ein, man muss ja sagen, so ein Inner Circle, aber man kann sich da, wenn man interessiert ist, auch durchaus beteiligen. Also die Türen stehen da offen. Wir bauen das jetzt auch überregional dann aus für die Zentren in Nordrhein-Westfalen. Also fortbilden, um die Frage zu beantworten. machen Sie mit bei uns. Und natürlich auch Patienten einfach ernst nehmen, sich Zeit nehmen. Wir sind ja nicht besser als die anderen Allgemeinmedizinerinnen oder Allgemeinmediziner. Wir haben das gleiche Wissen. Wir haben nur wahrscheinlich mehr Zeit, weil wir weniger Patienten sehen in dem Bereich. Und jeder Allgemeinmediziner ist auch in der Lage zu erkennen oder ja die Idee dafür zu entwickeln, da könnte doch was Seltenes hinterstecken. Und dann sollte man sich einfach auf den schnellen Weg machen und diese Patientinnen und Patienten vorstellen in einem Zentrum für seltene Erkrankungen.
Gibt es da Indikatorsymptome? Gibt es irgendwelche Red Flags, auf die man achten sollte?
Naja, es ist diese Heterogenität, ne? Also der Erkrankung. Also wenn viele Organsysteme betroffen sind, wenn Sachen da sind, die auch der, die man einfach nicht als Mediziner so direkt einordnen kann, dann sind das schon Hinweise auf eine seltene Erkrankung. Wenn man dann in die Tiefe geht und, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Fragen stellt, die in die Kindheit gehen, also wie war das mit dem Sport? Beim Fabri so einfache Fragen wie, schwitzen Sie regelhaft? Ja, also Fabri-Patienten schwitzen teilweise gar nicht. Ja, und wenn man dann fragt, ja, wie ist es denn, wenn Sie in die Sauna gehen, gehen Sie da immer so mit so einem roten Ballon wieder raus oder schwitzen Sie da vernünftig? Also, oder adäquat? Das sind so einfache Fragen, die man stellen kann. Und dann kommt man da auch auf die Spur. Oder Hyperakusis ist ein Thema, ne? Das sieht man auch bei Fabry-Patienten zum Beispiel. Das muss man entwickeln. Das sind auch tatsächlich vielleicht spezielle Fragen, die man da stellt. Wir entwickeln ja natürlich auch diese KI-Fragebögen. Die wollen wir auch in der breiten Masse anbieten, dass zum Beispiel diese Drehtür-Patienten diese Fragebögen einfach ausfüllen. Das kann man dann über ein Online-Tool machen, füllt die aus und bekommt dann als Arzt eine Rückmeldung, ja, da könnte eine seltene Erkrankung hinterstecken. Also das sind so Sachen, wo wir einfach versuchen, auch mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen enger zusammenzuarbeiten und so Modellprojekte zu entwickeln.
Könnten Sie vielleicht gerade noch einmal kurz erklären, was der Morbus Fabry ist? Also ich persönlich hatte den jetzt nicht so auf der Kette und ich kann mir vorstellen, dass das einigen auch so geht.
Es ist eine seltene, angeborene, monogenetische Stoffwechselstörung aus der Gruppe der sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Und da gibt es natürlich auch einen tollen Beitrag bei Amboss. empfehle ich, wenn man sich da noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen möchte. Und das ist eine Multisystemerkrankung, die natürlich auch eine Vielzahl von Organen des Körpers betreffen kann. Also abhängig von den betroffenen Organen können dann die unterschiedlichsten Symptome dann entsprechend auftreten, ne?
Super, vielen Dank. Das macht mir die größte Freude, dass Sie hier so auf unsere Amboss-Kapitel hinweisen. Das ist ja super.
Ja, warum denn nicht?
Herr Mücke, jetzt sind Sie nicht nur Hausarzt und Zentrum für seltene Erkrankungen. Sie kennen sich also nicht nur mit seltenen Erkrankungen aus, sondern als Hausarzt auch mit einem unglaublich häufig auftretenden Problem, nämlich Abrechnungen und Papierkram. Was soll denn eine Kollegin oder ein Kollege machen, der einen Verdacht auf eine seltene Erkrankung hat und jetzt dem Verdacht gerne nachgehen würde? Ich kann mir vorstellen, dass Laboruntersuchungen auf seltene Erkrankungen zum Teil sehr teuer sein können.
Naja, das ist teilweise ja auch ein Mythos, ne, muss man sagen. Da möchte ich auch nochmal mit aufräumen. Also für Labor gibt es eigentlich keine Budgetgrenze, auch in der Hausarztpraxis nicht. Es gibt halt, wenn ich mich in einem Budget befinde, also immer sehr, sehr wenig Labor mache, dann ist es so, dass ich halt da nochmal einen Bonus kriege von der Kasse, ja, oder von der KV. So. Meistens sind fast alle niedergelassenen allgemeinen Medizinerinnen und Mediziner über diesem Budget, über dieser Grenze schon drüber. Ja, also da spielt es eh keine Rolle, ob ich da mal den einen oder anderen Marker mehr mache, wenn ich den Verdacht darauf habe. Natürlich muss das begründbar sein. Ich kann jetzt nicht hingehen und mache jetzt hier immer bei jedem Patienten, der durch die Tür kommt, ein breites Labor und kann es nicht begründen im Endeffekt. Und wenn ich zum Beispiel auch das genetisch abklären lassen möchte, bei einem Verdacht kann ich auch mit einem 10er Überweisungsschein an ein humangenetisches Labor diesem Verdacht nachgehen. Da brauche ich keine unbedingten Humangenetiker für. Ja? Und auch die humangenetischen Untersuchungen sind nicht budgetrelevant. Ja? Also insofern, das ist ein Mythos, wo viele Angst vor haben, dass sie da irgendwie Regresse bekommen. Der ist aber in dem Sinne unbegründet, muss man sagen. Anders sieht es aus beim Medikamentenbudget. Da muss ich tatsächlich aufpassen, weil wenn ich dann so einen Patienten mit einer seltenen Erkrankung habe und therapiere den und habe dann da richtig teure Medikamente, die ich verschreibe, kann das mal ein Bumerang werden. Da muss man tatsächlich aufpassen, da vielleicht auch mit den Fachärzten und mit den Unikliniken in Kontakt treten und dann Modelle entwickeln. Auf der anderen Seite kann man dann auch mit den Kassen selber Kontakt aufnehmen und sagen, hier, ich habe einen Patienten, der hat die und die seltene Erkrankung, da brauche ich Medikamente und Heil- und Hilfsmittel. Bitte, seht ihr das genauso, schreibt mir das nochmal und dann lege ich das einfach in der Akte ab und dann ist gut.
Und wie sieht es bei der Abrechnung aus? Also kann man die überhaupt alle kodieren, diese seltenen Erkrankungen? Gibt es dafür jeden einen eigenen ICD-10-Code?
Naja, da arbeiten wir natürlich auch dran, also die seltenen Erkrankungen, weil sie ja so häufig sind und teilweise auch nicht so bekannt sind, haben nicht alle einen ICD-Code. Ja, da arbeiten wir gerade auch mit dem BfArM zusammen. Da ist das DIMDI, hieß das ja früher, das ist ja jetzt ins BfArM mit integriert worden. Und die sind ja dafür da, dass diese ICD-Verschlüsselung ja auch aufgestellt wird. Und da gibt es verschiedene Codierungsformen, die man da verwenden kann. Zum Beispiel gibt es auch eine Author-ID, eine extra Author-ID, mit der man codieren kann. In Zukunft wird es auch einen ICD-Code für die seltenen Erkrankungen geben, der dann mit integriert wird in den ICD-Schlüssel. Das dauert aber. Also häufig hilft es da auch einfach, die Codierung dann manuell vorzunehmen und dann im Praxissystem zu hinterlegen. So mache ich das jedenfalls.
Jetzt haben wir schon gehört, wo man Informationen über Fachzentren und spezialisierte Hilfe finden kann. Was kann man Patientinnen und Patienten an die Hand geben? Wo findet man Selbsthilfegruppen beispielsweise?
Also da gibt es die übergeordnete Dachstruktur, die Achse. Das ist ein Verbund für alle Gruppen quasi der seltenen Erkrankung. Also wenn man Basisinformationen haben möchte, geht man auf achse.de, also achse-ev.de und kann dann da direkt an die Koordinierungsstelle treten und dann auch in der Region die entsprechende Selbsthilfegruppe finden. Die unterstützen da und sind total umtriebig in dem Bereich, bieten verschiedenste Schulungen natürlich auch an, Kongresse und Informationsmaterialien natürlich auch.
Dann setzen wir euch auch einen Link zur Achse in die Shownotes. Und im aktuellen Amboss-Blog übrigens stellen wir euch das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen vor, kurz NAMSE. Dieses Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern. Und wie das in der Praxis aussieht und welche Tipps helfen, um PatientInnen ohne Diagnose zu begleiten, lest ihr im aktuellen Ratgeberartikel unter go.amboss.com/seltene-erkrankungen. Herr Mücke, was müsste sich denn jetzt akut ändern? Oder was sollte sich dringend ändern, um die Versorgungslage in Deutschland zu verbessern? Was würden Sie sich wünschen?
Also, A muss das Verständnis für die seltenen Erkrankungen weiter geweckt werden. Ja, da gibt es natürlich auch immer den Tag der seltenen Erkrankungen und da wird natürlich sehr viel Werbung dann für die seltenen Erkrankungen gemacht. Auf der anderen Seite muss das, glaube ich, einfach auch finanziell gut hinterlegt werden. Es müssen Ausbildungsstrukturen geschaffen werden für die seltenen Erkrankungen. Das sind aber alles Sachen, die gut angestoßen werden jetzt aktuell. Gerade jetzt auch Thema Finanzierung, da möchte ich auch nochmal hinweisen, jetzt gerade zum Tag der seltenen Erkrankung sind wir dabei, mit dem Uniklinikum Tübingen eine Petition aufzusetzen, wo wir Unterschriften gerade auch von Ärztinnen und Ärzten suchen, um auf dieses Finanzierungsproblem hinzuweisen. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen da auch mitmachen und hier bei der Online-Petition mit unterschreiben. Also ich glaube, das hilft, weil das möchten wir auch dann im Rahmen des Tages für seltene Erkrankungen dann den Ministerien in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den anderen Bundesländern, aber auch auf Bundesebene dann übermitteln und hoffen, dass wir dann da nochmal mehr gesehen werden als Zentren, aber auch als niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
30 Millionen Erkrankte, 4 Millionen allein, davon in Deutschland 75% der Erkrankungen betreffen Kinder. Ich werde da mal gleich unterschreiben. Wer das sonst auch noch tun will, findet einen Link in den Shownotes.
Ja, man spart ja natürlich auch viel, ne? Man muss ja sagen, also Sie haben das jetzt so schön aufgezählt. Typischerweise werden bis zu 8 Ärzten aufgesucht 40% der Patienten erhalten mindestens einmal eine Fehldiagnose. Also es ist, man kann das ja immer noch weiter spinnen, ne? Und machen wir doch gemeinsam den ersten Schritt jetzt mit diesem Podcast und machen Werbung für diese seltenen Erkrankungen.
Was mich jetzt vielleicht noch zum Ende interessieren würde, Herr Mücke, was war denn Ihr spannendster Fall bisher?
Es gibt eigentlich ganz verschiedene, ganz interessante Fälle, die wir so gesehen haben. Ein Fall, an den ich mich ganz besonders erinnere, war ein junges Mädchen, das mit den diffusesten Beschwerden zu uns gekommen ist. Und da war das Problem, dass das Mädchen immer wieder massive Blutverluste hatte und wir uns nicht erklären konnten, woher diese Blutverluste kamen. Also die Patientin wurde gespiegelt, also es wurden Magen-Darm-Spiegelungen gemacht, wurden MRTs durchgefahren. Die Patientin hat immer wieder die verschiedensten Blutkonserven bekommen, um den HB-Wert möglichst stabil zu halten. Ja, und wir sind einfach nicht auf die richtige Diagnose gekommen. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass die Patientin die Symptome entsprechend simuliert hatte, also ein sogenanntes Münchhausen-Syndrom vorlag. Es gehört tatsächlich auch zu den seltenen Erkrankungen, denn nicht nur die somatischen Erkrankungen sind seltene Erkrankungen, sondern auch psychiatrische Erkrankungen gehören zu den seltenen Erkrankungen. Und ja, wenn der ein oder andere Interesse an den Kolibris oder Zebras hat, dann empfehle ich da vielleicht mal unsere Fälle auch in unserem Podcast anzuhören.
Herr Mücke ist nämlich nicht nur Professor, Hausarzt und Vorstandssprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen in Aachen. Er macht auch einen Podcast zusammen mit der Schauspielerin Esther Schweins. Unglaublich krank heißt er und dort werden seltene Erkrankungen und der Weg bis zur Diagnosefindung nachgezeichnet. Ich kann ihn nur empfehlen, habe mir ein paar Folgen angehört. Man trifft auch, ich hoffe, das spoilere ich jetzt nicht zu viel, auf das sogenannte Eigenbrauer-Syndrom, das man ja aus dem Studium als Kuriosität eigentlich nur kennt. Also ich kann den Podcast sehr empfehlen. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Unglaublich krank. Herr Mücke, das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch als letzten Aufruf, wenn ich darf, interessierte Studierende bitte auch gerne melden, ja, bei uns am Zentrum, auch vielleicht für die Rotation. Ich hoffe, dass ich vielleicht hier auch nochmal eine Lanze für die Allgemeinmedizin brechen konnte, weil da kann man auch spannende Sachen mitmachen. Und ja, vielleicht hat die ein oder andere Lust, mal in so ein Rotationsprogramm reinzugehen. Wir haben auch immer interessante Doktorarbeiten. Meldet euch.
Na, dann setzen wir doch auch da einen Link in die Shownotes. Herr Mücke, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Und bei euch zu Hause bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.